Schön, dass ihr da seid. Auch wenn wir so wenige sind, freut mich. Geschwister zu sehen, ich möchte gerne ein Gebet sprechen, bevor wir anfangen. Großer Vater im Himmel, danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass du da bist, mitten unter uns. Und danke, dass dein Wort uns wirklich ansprechen kann. Tief ins Herz. Und so bitte ich dich, Herr, einfach wirke durch dein Wort in einem jeden von uns hier. Nimm mal das weg von uns, von unseren Gedanken und alles, was uns von dir ablenkt. Lass uns ganz für dich da sein. In deiner Gegenwart, Herr, denn du bist da. In Jesu Namen. Amen. Es ist immer wieder gut, das anzuschauen, was wir in unserem Leben als Christen haben, was die Grundlage ist, weshalb wir hier zusammen sind. Einfach uns einfach das bewusst machen, uns dann an das zu erinnern, wie wir da hingekommen sind, wo wir sind. Wer wir sind als Menschen, die an Jesus Christus glauben. Ich habe vor einigen Jahren einen Vergleich gehört, der mir sehr gut gefallen hat. Da sagte einer, unser Leben ist wie ein, was haben wir hier? Was haben wir? Okay. Unser Leben ist wie ein großes Gemälde. Bei so einem Gemälde, die sind also richtig so wandgroß. Ja? Wenn man so ein Gemälde hat, dann kann man sehr nah treten, richtig nah treten. Und man sieht viele Einzelheiten, vielleicht sogar Pinselstriche, die man sonst aus der Ferne nicht sehen wird. Das könnte uns wirklich so faszinieren, das zu sehen, dass wir uns damit beschäftigen. Man sieht Dinge einfach, die man nicht aus der Ferne sehen würde. Das Problem ist, wenn wir zu nah dran sind, dann können wir das verlieren, was da überall ist. Und das kann genauso passieren mit unserem Glauben. Wir beschäftigen uns damit, wie unser Glauben umgesetzt wird in dem Alltag, wie wir leben sollen in dem Alltag, wie wir unser Leben am besten gestalten können in diesem Punkt oder jenem Punkt. Welche Entscheidungen dran sind in unserem Leben und ob es Rechnungen bezahlen oder was auch immer es ist. Es gibt so viele Einzelheiten im Leben, die uns beschäftigen können. Hat alles, was das Leben so an sich hat. Und wenn wir da wirklich uns daran versteigern, über Tage oder vielleicht Wochen sogar, dann tut es gut, einfach diesen Schritt zurückzumachen. So, Moment, worum geht es eigentlich? Worum geht es im Leben? Tut uns gut, auf das Ganze zu schauen. Das ist eigentlich nicht das Thema für heute, aber ich fand das wirklich gut, diese Idee als Einführung in unser Thema zu bringen, denn es ist wirklich, glaube ich, hilfreich. Unsere Stelle, Bibelstelle für heute ist eigentlich im Epheserbrief, Kapitel 4. Und der Epheserbrief passt eigentlich ganz gut dazu, uns diesen Blick für das große Ganze zu geben. Uns wieder daran zu erinnern, wie gut wir es als Kinder Gottes haben. So, lass uns einfach mal, wir machen einfach einen kurzen Abstecher, und Teile von dem Epheserbrief, natürlich nicht alles, das dauert viel zu lange. Paulus beginnt den Brief damit, indem er wirklich eine ganz starke Behauptung macht. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Allem geistlichen Segen gesegnet. Gibt es irgendwas, da ausgenommen wird? Eigentlich nicht. Allem geistlichen Segen. Und eigentlich ist das, was in dem Brief danach kommt, das beschreibt dieser geistliche Segen, wovon Paulus redet. Der erste ist natürlich die Rettung. Er sagt hier in Kapitel 2, Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht und die wir aufgrund unserer Verfehlungen für tot waren. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Wir haben Vergebung bekommen. Wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen von Gott. Aus reiner Gnade, ohne irgendwas, irgendeine Leistung gebracht zu haben. Als Folge davon haben wir etwas, was wir vorher nicht hatten. Das ist etwas, was Kai schon angesprochen hat. Paulus sagt dann später im Brief, im Kapitel, jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Er selbst ist unser Friede. Er hat aus beiden eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen. Er hat uns Frieden geschenkt. Wir waren fern von unserem Schöpfer. Und er bringt verschiedene Menschen zusammen. Er schafft eine Einheit, die diese Welt nicht schaffen kann. Wir sind nicht mehr Feinde Gottes, wir sind nicht mehr Feinde von anderen Menschen. Wir haben Frieden mit ihm. Und deswegen, dann kommen wir Kapitel 3, durch Christus und unseren Glauben an ihn können wir nun ohne Furcht vor der Zuversicht zu Gott kommen. Man sagt das so. Salopp. Aber habt ihr das überlegt? Der Gott, der der Schöpfer des Universums ist, der große, allmächtige Gott, erlaubt es, dass wir mit ihm reden. Wie ein Kind mit seinem Vater. Das sollen wir nie als etwas Selbstverständliches hinnehmen. Wir haben Errettung von den Sünden bekommen. Wir haben eine Kindschaft jetzt. Wir haben Frieden jetzt mit Gott. Wir haben Frieden auch miteinander. Wir haben so viele Dinge. Und da kommt fast von alleine, wenn wir all das haben, dann die Frage kommt, und nun? Vielleicht kann ich mir gut vorstellen, dass der Paulus das vielleicht auch fragte. Denn am Anfang von Kapitel 4 beginnt er auch damit, mit diesem Wort, nun. Ich ermahne euch, nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragend. Gott hat uns zu sich durch Jesus Christus geführt. Er hat uns zu einem großartigen Leben mit ihm aus seinen Kindern berufen. Er sagt, okay, dann lebt es aus. Lebt diese Berufung aus, die wir bekommen haben. Und es beginnt mit bestimmten grundsätzlichen Haltungen. Demut, Sanftmut, Langmut. Eine Haltung der Liebe. Und es gilt, sich diese anzueignen. Wie das konkret aussieht. Ja, wie heißt das? Paulus macht das klar In Kapitel 4, jetzt kommen wir näher an unsere Stelle für heute. Wie diese Berufung aussieht, er macht einen Vergleich. Der hat das schon in Kapitel 2 gemacht, aber jetzt macht er es wieder. Ein Vergleich zu den Menschen ohne Gott und den Menschen mit Gott. Also eigentlich vorher, weil viele dieser Menschen, die an die er schreibt, das traf zu, was er gesagt hat. Ab Vers 17 können wir das sehen. Ein Vergleich dazwischen. Ich lese das nicht vor, weil wir werden es einfach einzeln durchgehen. Die Verse 17 bis 22. Erstens sagt er, sie kennen Gott nicht. Ihr Denken ist ohne Sinn und Ziel. Oder mindestens von einem Ziel, was über dieses Leben hinausreicht. Nicht nur für morgen oder übermorgen oder nächste Woche oder Sommer oder was auch immer. Paulus sagt, ihr Verstand ist verfinstert. Das heißt, das Licht des Lebens ist nicht in ihrem Leben. Sie können das Leben nicht begreifen, wie Gott es vorgestellt hat, sich vorgestellt hat. Das kriegt man hin, erst wenn man das Licht des Lebens hat. Er sagt auch, sie sind von dem Leben, der Gott für sie vorhat, weit entfernt. Sie sind weit entfernt von dem, was Gott wollte, als er uns Menschen geschaffen hat. Und die sagen sogar, sie wollen auch gar nichts wissen über Gott. Ihr Herzen sind hart geworden. Und dann sagt er auch noch, sie sind gleichgültig geworden. Oder andere Übersetzungen sagen, ihr Gewissen ist abgestumpft. Und dann sagt er auch noch, ihr aufschweifenden Leidenschaften, sie lassen sich einfach gehen. Sie suchen nach jeder Art von Verlockung. Sie haben eine durch und durch verdorbene Lebensweise. Und diese Lebensweise wird sie zugrunde richten, wenn sie sich nicht ändern. Als Paulus diese Worte geschrieben hat, hat er vor allem an die Heiden gedacht. Damals. Und er sagt auch, da sind einige unter euch, die so waren. Offensichtlich kennt er Menschen, die so waren. Und man schaut halt diese Worte an in diesem Abschnitt und man denkt, okay, auch heute. Das beschreibt ganz gut viele Menschen heutzutage. Die wollen nichts von Gott wissen, geben sich zufrieden mit dem, was sie tun, leben so nach Lust und Laune. So sind die Menschen heute. Ja, das stimmt, aber nicht alle. Es gibt Menschen auf der anderen Seite, wir kennen sie alle wahrscheinlich, die kennen Gott nicht, aber sie führen schon ein gutes Leben. Man würde nicht unbedingt diese Worte benutzen, die hier sind, um das zu beschreiben, wie die sind. Sie tun viel Gutes, mindestens dem äußeren Anschein nach. Kennt ihr auch solche Leute? Ich meine, kennen wir wahrscheinlich alle. Leute, wo das hier gar nicht zutrifft. Mindestens, was wir sehen können. Aber zwei Dinge müssen wir im Auge behalten. Erstens dürfen wir nicht vergessen, wir sehen nur einen Teil von ihrem Leben. Gott sieht das ganze Leben. Gott sieht alles, auch die versteckten Sachen, die sie im Verborgenen tun, die Menschen. Was natürlich auch für uns gilt. Denn wenn die Menschen in der Öffentlichkeit sind, zeigen sie meistens ihre beste Seite. Ja, wir sind auch in der Gefahr, das auch zu tun, unsere beste Seite zu zeigen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist einfach, Was Paulus hier sagt, ist einfach, dass Menschen, die nicht an Gott glauben und nicht an Gott glauben wollen und nicht mit ihm leben wollen, die sind weit entfernt von dem Leben, was Gott für sie vorgestellt hat. Aber was sie, wie ihr Leben dann aussieht, das kann sich von Mensch zu Mensch ändern, weil alle sind Einflüssen ausgesetzt, die vielleicht positiv, vielleicht negativ waren. Wie das sich im Einzelnen ausdrückt, das kann wirklich sehr unterschiedlich sein. Es führt oft zu einem Leben durch die Einflüsse, die schlechten Einflüsse, wo wir jetzt hier sind, wo wir sie wirklich, wie sagt man, grottenschlecht, also wirklich, sie sind kein, es sind kein gutes Leben. Es kann auch sein, dass sie aber positive Einflüsse ausgesetzt sind. Positive Eigenschaften, sogar Menschen, die Christen sind, beeinflussen sie vielleicht, eine Oma oder was auch immer. Also sie haben Dinge für sich angenommen, obwohl sie gar nicht mehr glauben. Und das eigentlich, was hier, aber was vor allem, womit Paulus anfängt, ist, dass sie Gott nicht kennen und nicht kennen wollen. Das ist der springende Punkt. Sie wollen nicht. Und so ist ihr Leben. Das drückt sich vielleicht so aus, wie wir es hier sehen, oder drückt sich vielleicht anders aus. Aber der springende Punkt hier ist, dass sie Gott nicht kennen und sie wollen nichts von ihm wissen. Deshalb ist zu dieser schlechte Urteil. Paulus macht klar, okay, so führt ein Leben. Und das Interessante ist, es kann gut sein, dass, als er diese Worte geschrieben hat, er denkt an Menschen, die er kennt, die Christen geworden sind, die so ein Leben geführt haben. Denn er sagt, so wart ihr auch. Ihr habt doch zugehört. Und was das Entscheidende für ihn ist, auch, Moment, egal wie ihr gelebt habt, das Entscheidende ist was? Das Wesen von Jesus Christus. Wie hat Jesus gelebt? Da wollen wir schauen. Da wollen wir hin. Und was tut es? Da geht es dann weiter in den nächsten Versen. Er sagt, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben, als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr ein neues Wesen annehmen. Hier haben wir einen wichtigen Grundsatz. Dieser Grundsatz der Erneuerung. Wir alle brauchen Erneuerung. Und diese Erneuerung ist, ich sag mal, wie soll man sagen, zweiteilig vielleicht. Zweierlei, denn auf der einen Seite, als wir Christen geworden sind, gab es eine Erneuerung. Jesus selbst sagt es hier, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Also es muss eine neue Geburt stattfinden, etwas Neues anfangen, etwas Neues in uns geschehen, das der Geist wirkt und zu neuen Menschen macht. Das ist ein Werk Gottes, da können wir es nur annehmen im Glauben? Wenn wir Gott, Jesus annehmen, dann lassen wir los von dem, was alles alt war und nehmen das an, was Jesus uns schenkt. In Römer 6 beschreibt Paulus so, dass wir in der Taufe, wie ein Mensch stirbt, so die Taufe aus, sterben, auferstehen zu neuem Leben. Neues Leben. Die Sache ist eben, dieses neue Leben muss sich in unserem täglichen Leben auswirken. Denn Gewohnheiten, Denkweisen ändern sich nicht. Magisch, zauberhaft. Das ist ein Prozess. Immer wieder können wir diese Worte lesen, die wir hier lesen. Dass wir erneuert werden in unserem Geist und Denken. Das ist ein Prozess, das unser Leben lang uns begleiten wird. Diese Ideen kann man Galater 4, Römer 8, Römer 12, Kolosser 1 und 3 Also immer wieder greift es auf und sagt, okay, da wollen wir hin, dass wir wirklich in Christus so werden wie er. Aber das ist ein Prozess, das geschieht nicht von heute auf morgen. Das geschieht nicht automatisch. Weil wir durch den Heiligen Geist neu gemacht wurden, lassen wir uns auf diesen Prozess der Erneuerung machen. Das ist, was er hier beschreibt, die vor allem in uns passiert, in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Denken. Und wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir Gemeinschaft lesen, dann kann er wirken. Gott benutzt vieles im Leben, um uns darauf hinzuweisen, wo Erneuerung nötig ist im Leben. Kann eine Predigt sein, kann ein Wort aus der Schrift sein, kann ein Gespräch mit einem Menschen sein. Er sagt, ihr sollt hier ein neues Wesen annehmen. Ich finde es interessant, weil in anderen Übersetzungen sagt man, zieht den neuen Menschen an. Zieht das Alte aus, zieht das Neue an. Interessantes Bild. Ausziehen, anziehen. Ich habe mich, als ich das gelesen habe, in dieser anderen Übersetzung, habe ich schon meine Kinder erinnert. Nicht, als sie Kleinkinder waren, sondern als sie erwachsen waren. Als Erwachsene kamen sie manchmal zu mir und sagte, Papa, das ist doch altmodisch, das kannst du nicht mehr anziehen. Ja, einmal kann ich, also eine meiner Töchter, ich sage nicht wer, aber vielleicht konnte ihr das raten, kam zu mir und sagte, den Pullover, den du haben hast, siehst du noch älter aus, als du bist. Puh, okay. Zieh es aus, lass anders an. Also ich gehe nicht so viel nach Mode und so viel Geld haben wir nicht, aber ich habe so ein bisschen trotzdem hier, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich erst recht, dass ich diese Pulli anziehe oder anbehalte. Aber dieser Gedanke ist, dass wir Altes ausziehen und Neues anziehen. Das ist, was er hier, also praktisch dieses Bild benutzt. Er sagt, Egoismus, das ist doch der alte Mensch. Zieh es aus, zieh mal was Neues an. Demut, Selbstlosigkeit. Das passt zum Wesen Jesu viel besser als Egoismus. Das Unrecht, das Ausnutzen von anderen, das gehört zum alten Leben, das ist das alte Mode. Zieh mal aus, zieh mal das Neue an. Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit und so weiter. Und so ist es auch in anderen Briefen auch, benutzt er dieselbe Sprache. Zieh das Alte aus. Wenn du es erkennst, dann okay. Das gehört nicht mehr zu meinem Leben mit Jesus. Und das ist das, was wir auch und das, was er auch dieses Nachherleben macht er weiter in dem Kapitel. Und da kommen wir jetzt in Vers 4, 25, zu unserem eigentlichen Thema. Er sagt hier, hört auf zu lügen, sagt er dann die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Hier ist es. Alte Mode, Lügen, Unwahrheit, zieh aus, neue Mode, wahrhaftig sein. Es ist wichtig, bereit zu sein, die Wahrheit zu sagen. Bereit zu sein, das, was Sünde ist, Sünde zu nennen. Nicht schön zu reden, was falsch ist. Das ist wichtig. Das soll natürlich auch aus Liebe geschehen. Aber als ich denn mir Gedanken gemacht habe zu diesem Vers, da habe ich verschiedene Übersetzungen verglichen. Und die neue Genfer Übersetzung hat mir wirklich gut gefallen, wie es da steht. Er sagt, legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind noch Glieder ein und desselben Leibes. Legt alle Falschheit ab. Für mich, als ich diese Worte gelesen habe, habe ich an einen Punkt gedacht, dass im Leben von Menschen wirklich sehr wesentlich ist. Denn jeder Mensch in dieser Welt, ich glaube, man kann sagen, jeder Mensch, von Ausnahmen geben, aber jeder Mensch lernt durch schlechte Erfahrungen, durch Verletzungen, verschiedene Dinge, eine Fassade aufzubauen, um im Leben zurechtzukommen. Man zeigt das Positive an von sich, damit andere einen annehmen. Das ist das, wie wir uns darstellen wollen. Es ist wie, ich habe dieses interessante Bild gesehen, eine falsche Fassade. Ja, vorne, das ist das Bild unten links, sieht es wirklich super aus. Ja, und auch von der Seite, da rechts, das sieht alles wirklich gut aus. Aber hinten, ja, der Rückseite vom Gebäude, das ist oben links. Ja, da sieht es alles anders aus, als was vorne ist. Ja. Man würde nicht denken, wenn man die Bilder getrennt hat, dass man sagt, das sind zwei verschiedene Gebäude. Aber das ist eigentlich nur vorne und hinten. Warum tut man das, wenn man ein Gebäude hat? Man tut das, um einen guten Eindruck zu machen. Und die Leute sagen, okay, jetzt dieses gute Haus, vielleicht wurde es gerade verkaufen und sagt, okay, jetzt kann ich mal gut präsentieren und dann kriege ich vielleicht mehr Geld. Weiß ich nicht. Die Sache ist, wenn man nach hinten geht oder man nach innen drin reingeht, sieht es dann anders aus. Und so ist es mit Fassaden, die Menschen auch aufbauen. Menschen haben Fassaden. Viele Menschen, die ein Bild von sich geben, wie sie gerne möchten, dass andere sie empfinden. Wir haben Menschen haben Angst, wenn andere mich so sehen, wie ich bin, dann werden sie mich nicht mögen. Deshalb muss ich eine gewisse Fassade haben. Muss ich mich so präsentieren, dass andere mich gut finden. Denn wenn sie wirklich wissen, wer ich bin, dann würden sie mich vielleicht ablehnen oder mich nicht mögen. So eine Fassade gibt den Menschen Sicherheit. Die versprechen für sich auch Anerkennung. Und ich weiß, dass es so kommt, weil ich das oft gemacht habe in der Vergangenheit. Das Problem ist, dass wir leben mit der Angst leben, dass irgendwann jemand hinter der Fassade gucken könnte. Da könnte es ein böses Erwachen geben. Und manchmal ist es so ein Problem, dass wir einfach uns daran gewöhnt haben, Fassaden zu bauen, dass wir gar nicht merken, dass wir eine Fassade aufbauen. Und auch Christen sind in der Versuchung, solche Fassaden zu pflegen. Die haben halt einen christlichen Anstrich. Ja, ich hab, also extreme Fragen, aber ich habe mit einem Menschen gesprochen, ein Mann, als er Kind war. Er sagt, jeden Sonntag gab es einen Streit im Auto, auf dem Weg zur Gemeinde, zu Gottesdienst. Aber als sie geparkt haben, hat der Vater gesagt, okay, Streit vorbei, uns geht's gut. Und die sind rausgegangen, lächelnd reingekommen. Das ist eine Fassade. Das ist eine christliche Fassade. Wenn wir den Eindruck aber hinterlassen, dass wir keine Probleme haben, dass wir nie sündigen, dass wir immer fröhlich sind und voll Freude durchs Leben gehen, das ist eine Fassade. Aber kein Mensch ist so. Keiner sündigt nie. Keiner lebt auf einem Dauerhoch. Wir sind nicht vollkommen. Es wird erst dann sein, wenn wir beim Herrn sind. Dann, wenn wir wirklich beim Herrn sind, wird es einen Dauerhoch geben. Und wenn wir uns diese Fassaden bewusst werden, manchmal kostet es überwinden, sie fallen zu lassen. Damit ist auch Angst verbunden. Aber das gehört dazu, wenn wir darüber überlegen, was es bedeutet, diese Worte. Wahrhaftig zu sein. Ehrlich zu sein. Und wenn man dann Worte hört von anderen Christen, wie kann man ein Problem damit haben? Das verstehe ich gar nicht. Das hilft nicht unbedingt gerade, dass die Fassade runtergebaut wird. Da sagt man, okay, ich lasse die Fassade lieber hoch bei dem, weil der versteht es eh nicht. Ich habe es erlebt, vor Jahren, da hat ein Bruder, so ein Mann, den ich sonst sehr schätze, sagt, ich verstehe nämlich, wie jemand ein Problem damit haben kann, vom Computerspielen süchtig zu werden. Das gibt's doch. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, okay, wenn jemand ein Problem damit hat, dann wird er nie zu ihm kommen. Das wird er nie zugeben. Wir haben alle unsere Kämpfe. Wir dürfen nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, wenn das nicht der Fall ist. Denn die Tatsache ist, wenn wir zusammen als Menschen kommen, wird es irgendwann Konflikte geben, Verletzungen geben, Missverständnisse geben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn jemand verletzt wird und sagt, oh, ist doch alles gut, wunderbar, aber innen drin ist es nicht so, dann haben wir ein Problem. Und es ist ja interessant, auch wenn man es bedenkt. Ich glaube, es ist nicht ein Zufall, dass in dem nächsten Vers Paulus sagt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Wenn Menschen miteinander sind und ehrlich miteinander sind, dann gibt es Missverständnisse, dann gibt es auch Zeiten, wo wir zornig sind, wo wir sauer sind. Das gehört zum Leben mit Menschen zusammen. Dann sollen wir nicht so tun, als wäre es nicht da. Wir sollen diesen Zorn nicht verdrängen, so tun, als wäre alles in Ordnung und wunderbar, wenn wir den Zorn nicht in einer positiven Weise ausdrücken. Wenn wir so tun, als wären wir nicht zornig, wird das irgendwann wiederkommen und wahrscheinlich viel destruktiver als sonst. Ich kann da wirklich sehr viel dazu sagen, aber diese Worte hier. Zum Schluss will ich einfach von einem Traum erzählen. Ein Traum, den ich seit einiger Zeit habe, der einfach mich beschäftigt. Das ist nicht etwas, was ich im Schlaf bekommen habe. Also keine Sorge. Und ich glaube nicht, dass es nur mein Traum ist. Ich träume von einer Gemeinde, in der jeder angenommen wird und geliebt wird, so wie er oder sie ist. Ich träume von einer Gemeinde, wo jeder frei von seinen Kämpfen und Schwächen reden kann, ohne gerichtet oder ermahnt zu werden. Oder zu befürchten, alle reden hinter den Rücken darüber. Ich träume von einer Gemeinde, wo die Glieder gemeinsam auf Gottes Weg gehen, hinter Jesus her, einander unterstützen und Mut machen, auf diesem Weg zu bleiben. Ich träume von einer Gemeinde, in der Menschen sich frei fühlen, die Masken fallen zu lassen, die Fassaden fallen zu lassen, ohne Angst zu haben, wie andere reagieren. Ich träume von einer Gemeinde, wo wir es Jesus Christus und seinen Geist zutrauen, zu heilen. Und da meine ich nicht nur körperliches, sondern vor allem in der Seele tiefe Verletzungen zu heilen. Ich träume von einer Gemeinde, wo wir Gäste hineinkommen und spüren, dass ein anderer Geist weht aus der Geist der Welt und dadurch eine Sehnsucht danach geweckt wird. In so einer Gemeinde wird Gott geehrt. In so einer Gemeinde ist Jesus Christus gegenwärtig, denn es ist sein Leib. Und wenn wir begreifen, was es bedeutet, dass wir der Leib Jesu sind, dann sind wir seine Hände. Wir bieten das der Welt an, was sie in Jesus haben, weil Jesus durch uns wirkt. Ich träume von einer Gemeinde, wo sie diese Welt das anbietet, was sie nirgendwo anders finden können. Frieden in Jesus Christus. Das ist mein Traum. Das ist nicht nur meins, das ist, glaube ich, Gottes Traum. Kann dieser Traum Realität werden? Hier, es hört sich so toll an, aber in einer Weise fühle ich mich auch so ein bisschen, ja, das bin weit weg von. Ich auch. Ich weiß, dass ich das alles nicht erfülle, was ich eben erzählt habe über meinen Traum, über diesen Traum von Gemeinde. Dass ich das alles nicht unbedingt auslebe. Aber ich will diesen Traum nicht aufgeben. Denn ich bin überzeugt, das ist wirklich Gottes Traum für seine Kinder. Wie er sich Gemeinde und Gemeinschaft vorstellt. Wir Menschen haben die Aufgabe, zusammen ein Licht zu sein für eine sehr dunkle Welt. Und ich würde gerne auch eure Träume hören von Gemeinde, was Gemeinde bedeuten soll, bedeuten kann. Beten wir zusammen. Großer Vater im Himmel, danke, dass du uns deine Liebe geschenkt hast. Dass du uns in Jesus Christus begegnet bist und neues Leben geschenkt hast, die so voll und gut ist. Du willst so viel in uns und durch uns machen. Ich bitte, Herr, mach uns offen dafür. Für einander, für dich, für dein Wirken in und durch uns. In Jesu Namen. Amen.